We did it. Hello, hallo, hallo. Herzlich willkommen beim Generation Age Talk. Diesmal mit Joost von Trust You, der CEO, der Founder, der Geschäftsführer, was auch immer die Titel er alle hat. Wir freuen uns sehr, dich heute bei uns zu haben, Joost. Und Ben Joost, nicht Joost, Ben Joost, so ist das. Und ja, wir freuen uns viel über dich, über deine Firma, über deine Unternehmungen, die du alle machst, zu hören. Und ja, hallo Alex, du bist ja auch mal wieder da.
Ja, heute sind wir ein bisschen mehr aus der Hamburger Region. Wir sitzen beide in Hamburg, gar nicht so weit voneinander entfernt. Ben, es ist großartig, dich heute in Folge 109 zu begrüßen. Und ja, es ist natürlich ein spannendes Thema, Bewertungen und das für die Hotellerie. Ja, bin ganz gespannt, wie es heute wird und freue mich sehr auf unseren Austausch.
So. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, immer gerne. Ben, du hast Trust You gegründet, wenn ich mich so richtig erinnere, hast dann irgendwann gesagt, kein Bock mehr, willst mal was anderes machen. Aber wie kam es von der Idee überhaupt damals, Trust You zu gründen?
Also ich habe Trust You nicht alleine gegründet, ich habe Trust You mit einem Freund gegründet aus der Studienzeit, der selbst so mehrfacher Gründer war. Der hatte vorher schon ein paar Unternehmen gegründet und dann hat er immer gesagt, wenn ich noch mal was mache, dann nehme ich dich mit. Und ich hatte eigentlich so von Gründen und Startup und so damals auch keine Ahnung. Und als er dann angerufen hatte und gesagt hat, ich will was Neues machen, ich habe zwar noch keine Idee, aber lass mal zusammen treffen, sind wir zusammengekommen. Und dann haben wir auch so ein Blatt Papier gebrainstormt, was wir eigentlich machen wollen. Also es ist nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir machen jetzt eine Bewertungsplattform für Hotels, sondern wir haben uns eigentlich angeguckt und gesehen, dass damals, 2007 war das, das ganze Thema Social Media so im Aufwind war. Ne? Also damals gab es noch kein Google Maps, aber Facebook ist gerade im Kommen gewesen, TripAdvisor und Holiday Check waren gerade so in den Start gegangen. Und das ganze Thema Social Media, User-Generated Content, wie es damals immer so hieß, ist ein großes Thema gewesen und nicht nur in Hotellerie, sondern überall. Und dann haben wir uns angeguckt, welche Industrie wir eigentlich angehen wollten in diesem Thema Social Media. Und eigentlich war unser erster Ansatz, eine B2C-Plattform zu bauen. Also TrustYou.com ist ja auch, TrustYou ist ja nicht wirklich so ein richtig, so ein klassischer B2B-Name, sondern es, wie heißt es, also nicht Hotel Review Analytics oder so, sondern TrustYou. Und das war dem geschuldet, dass wir eigentlich eine B2C-Plattform bauen wollten. Das haben wir auch gemacht. 2008 haben wir so eine B2C-Plattform an den Start gegangen mit der Idee, dass wir besser sind als TripAdvisor, besser als Kayak, besser als Trivago, weil wir nicht nur Preise zusammensuchen, sondern auch Bewertungen zusammensuchen, weil der Kunde macht ja die Buchung, weil er die Lage cool findet, den Preis gut findet und die Qualität gut findet. Und so ist es eigentlich an den Start gekommen und dann über die Zeit sind wir gepivotet in den reinen B2B, weil wir das B2C nicht so fliegen gekriegt haben. So, also das ist in der Kurzform.
Okay.
Neben dieser Idee, ne, Trust You, so wie wir es heute kennen, zu gründen, gab es auf diesem weißen Blatt Papier noch andere Ideen, wo es so wirklich 50-50 war? Vielleicht dann, okay, gehen wir links rum oder gehen wir rechts rum?
Also es war immer die Idee Aggregation von Daten. Das war immer sozusagen, und dann in welche Daten? Das waren Social Media Daten oder User Generated Content Daten. Aber es war durchaus die Frage, machen wir Hotellerie und Travel oder machen wir zum Beispiel Product Search, also klassisches Product Search. Und oder auch Ärzte, Lawyer und so weiter, überall diese Kategorien. Und das Schöne an Hotel, was uns oder in Travel gefallen hat, ist, dass halt ein direkter Business Case dahinter war. Also du klickst, buchst, kaufst. Das hast du beim Arzt oder beim Anwalt nicht. Und da eben unser Businessmodell darauf gefußt hat, haben wir gesagt, wir fangen da mal an und gehen aber dann in andere Verticals über die Zeit. Das war sozusagen die Idee, hat natürlich überhaupt nicht so funktioniert, aber das war der Startpunkt.
Woher kommst du beruflich? Also was hast du gelernt, studiert? Also du kommst ja von wo ganz anderem her.
Also ich habe Elektrotechnik studiert. Ich bin noch eine in meinem Jahrgang noch der, glaube ich, der letzte Diplom-Ingenieur.
Das
Habe
war in
aber
München, das war in München oder war das in
in München,
Washington?
genau in München. Und ich war immer gut in so Mathe und Physik. Ich hatte Mathe, Physik, Leistungskurs, hat mir immer Spaß gemacht. Und dann habe ich aber in der ersten Vorlesung war Schaltungstechnik. Und dann hatte ich plötzlich mit Leuten zu tun, links und rechts, die so tief drin waren im Thema, dass sie am nächsten Tag die Schaltung gelötet mitgebracht haben, die der Professor da vorne angemalt hat. Und in dem Moment wusste ich, dass ich nicht alleine der beste Ingenieur sein werde, sondern ich muss irgendwas anderes noch machen. Und dann habe ich angefangen, das ganze Thema Startup, Venture Capital, so diese ganze, das ganze Thema parallel zu meinem Studium zu beackern. Und deswegen bin ich auch nach Washington auf so eine Business School gegangen für ein halbes Jahr und habe da so ein Entrepreneurship-Programm durchlaufen, habe dann parallel bei Siemens Venture Capital gearbeitet, in Paris beim Venture Capital-Firma und habe mich sozusagen diesen Startup parallel zu meinem Studium genähert im Thema und eben aus dem Grund geschuldet, weil ich wusste, ich werde nie der beste Ingenieur sein.
Ja. Aber hattest du immer so mit, ich sag mal, mit Daten hattest du immer so diese Affinität und Programmieren zur gleichen Zeit? Oder aus welcher Schiene kamst du eher? Mehr Daten oder schon das Programmieren und Coden und so weiter?
Programmieren eigentlich gar nicht, aber als Ingenieur, also sozusagen die Ingenieure haben so ein ganz klassisches, da ist eine Box und da geht irgendwas rein, dann passiert was in der Box und dann geht irgendwas raus. Das ist so dieses vereinfacht, was der Ingenieur eigentlich immer macht. So, und das hat mich schon immer so eher so aus der Theorie eben interessiert. Wenn ich heute sage, ich bin Elektroingenieur, meine Frau lacht mir immer aus, weil ich sage, kannst du nicht mal eine Glühbirne richtig reinschrauben, also was hast du mit Elektro zu tun? Aber ich sage immer, ich könnte die Fourier-Transformation lösen, die da in der Box stattfindet. Bin
Okay.
zwar kein Bass, aber so aus der Richtung komme ich.
Ich habe auch keine Ahnung, was es bedeutet, aber da bin ich, denke ich, nicht der Einzige.
Ja. Sag mal, du hast, als ihr das gegründet habt, dann war ja wirklich die Zeit der Bewertungen, hat ja angefangen, ne? 2007, 2008, 2009. 2009, glaube ich, kamen ja noch andere Firmen dazu, die es so gemacht hat. Das hat ja dann quasi ab 2010 einen Riesensprung nach oben gemacht, die ganzen Bewertungen, gerade im Hotel- und Gastrobereich. In anderen Bereichen war es ja nicht so ganz stark. Jetzt kommen so ein bisschen die Ärzte rein, die Anwälte oder andere machen das jetzt auch noch. Wie kam das deiner Meinung nach, dass die Bewertungen so einen Zuspruch bekommen haben von beiden Seiten? Also natürlich für den Gast, aber auch von den Firmen, die dann sagen, okay, wir brauchen die Bewertung, das bringt uns mehr Umsatz. Wann kam der Switch?
Ich weiß nicht genau, wann er kam, aber ich weiß noch ganz genau, dass am Anfang es von 10 Hotels oder Hoteliers, mit denen du gesprochen hast, 9 gesagt, was für ein Scheiß ist das denn? Ich will nicht, dass irgendjemand sowas posten kann über mich und die es alle bekämpft haben. Also es war nicht so, dass man offene Türen eingerannt hat damals, sondern alle gesagt haben, so, den Daten kannst du eh nicht trauen, außerdem weiß ich sowieso viel besser, was bei mir läuft. Und so weiter und so weiter. So ein Tool brauche ich nicht. Und übrigens, ich bin auch im Legal Battle mit TripAdvisor oder HolidayJack und so weiter, um das Zeug eh wegzukriegen. Und ich glaube, durch die Macht der Plattform, ich glaube, heißt es immer hier im Sprech, Booking.com immer erfolgreicher, plötzlich Google gekommen, auch noch eine weitere Plattform. Und immer mehr Plattformen, wo immer mehr Social Content gestanden hat, ist hat sozusagen einmal die Aufmerksamkeit auf das Thema viel mehr, war viel größer. Und dann hat sich ist so langsam durchgesickert, dass das doch buchungsrelevant ist, ob ich jetzt eine 8 von 10 bin oder eine 7 von 10 bin. Und da die Hoteliers es nicht geschafft haben, das wieder Genie out in the Bottle wieder zurückzustecken, haben sie halt langsam angefangen zu sagen, okay, wenn ich das nicht bekämpfen kann, wie kann ich es eigentlich für mich nutzen? So, und das war aber nicht über Nacht. Das war nicht so ein Übernachterfolg, sondern es ging über ein paar Jahre. Das war so ein schleichender Prozess, wenn ich mich so richtig daran erinnere, der zwar immer stetig nach oben geführt hat, aber es war nicht so ein Overnight Success,
Ja.
wo alle das gesagt haben, ich
Ja.
nutze es und sofort.
War das so eine Arroganz von den Hoteliers damals? Ist doch diese besserwisserische Arroganz, dass sie es deshalb nicht akzeptiert haben? Oder wurden die bloßgestellt mit deren Defizite vielleicht in den Betrieben?
Das kann ich nicht, das weiß ich nicht wirklich, ob das jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, es ist Arroganz, wahrscheinlich eher so dieses ein bisschen Angst vor dem Neuen auch, ne? Und plötzlich ist man voll transparent und vielleicht hat man auch nicht immer, also ganz oft in jedem Webinar damals oder damals hat man sich ja noch persönlich getroffen in so Veranstaltungen, war immer die eine Frage, ich habe jetzt eine negative Bewertung, die ich auch nicht gerechtfertigt finde. Was soll ich tun? Und aus dem Hintergrund, wie kriege ich die gelöscht? Das war immer so. Und die Antwort war immer nicht von uns, vergiss einfach diese Löschungsthematik, sondern versuche einfach 10 weitere zu bekommen, die oben drauf gepackt sind. Also versuche eigentlich viel mehr Bewertungen zu bekommen, nämlich dann spielt die eine auch nicht so eine große Rolle, wenn du viel, viel mehr hast, als wenn du es eben nur eine hast.
Also ich kann mich erinnern, 2009 kam eine andere Firma, wo ich gearbeitet habe im Hotel und kam dann ja Bewertung. Und auf einmal, du hast recht, am Anfang habe ich gesagt, tu mal weg, das ist uninteressant, aber die war zum Glück auch sehr, sehr hartnäckig. Und dann haben wir das gemacht und das war wirklich eine gute Sache. Und das ist auch, ich fand das gerade im I31 war es der Ehrgeiz, auf 9,3 zu kommen, 9,4 zu kommen, also wirklich immer höher, weil wir haben gesehen, je höher du kommst, das ist ja bewiesen, das ist ja nicht so irgendwie out of the blue, je höher du kommst, desto mehr, also no, jeder 0,1% höher ist x Prozent mehr Durchschnittsrate. Das ist jetzt.
Und Belegung als auch Durchschnittsrate, denke ich,
Ja,
oder?
aber genau, aber sag mal, hast du recht. Aber so sagen wir, wir reden jetzt über Rate. Das ist jetzt auch, natürlich hast du die Beliebtheit, da hat ja Alex recht, kommen mehr Leute. Aber was natürlich für uns ist, wir wollen ja auch eine höhere Rate bekommen. Und im Endeffekt ist es ja dann, wenn du beides erreichst, bist du ja der Gewinner. Und das war so im I31, war das wirklich so, okay, jetzt wollen wir 9,3 bekommen bei TripAdvisor. Das war ja damals 2013, 14, 15, 16, 17 war TripAdvisor auf dem Höhepunkt oder 18. Und das war wirklich der Ehrgeiz zu sagen, okay, wir waren jetzt auf einmal Platz 3 in Berlin von 800 Hotels. Und deswegen war diese, finde ich das absolut interessant, auch wie das quasi, es ging ja nicht so hoch, es ging schon gesund hoch, finde ich. Und dadurch ist es auch. Warum, wenn denkst du, dass es in der Gastronomie und Hotellerie so stark ist und in anderen Branchen relativ schwach ist von den Bewertungen.
Ich weiß nicht, ob es so schwach ist, aber wir haben zum Beispiel bei Amazon, hast du ja auch, also jetzt, wenn du so Amazon dir anguckst, hast du ja auch zigtausende von Bewertungen in Produktkategorien. Und da gibt es auch Analytics für. Nur da ist es ganz oftmals so, dass du eben du hast einen Booking.com, der heißt Amazon und sonst gar nichts. Und da findet alles statt. Und bei uns ist es doch schon noch verteilt, ne? Du hast zwar auch den Booking.com, aber wenn du zum Beispiel mal siehst, ihr jetzt zum Beispiel habt doch den Vorteil im Vergleich zum Produkt, ihr seht den Kunden ja noch, auch wenn er von Booking kam. Und auch dann, wenn man smart ist, kann man den der anderen Meinung und nach dem Feedback fragen. Das kann der das Produkt verschickt, nicht, weil das ja alles über in Amazon geht. Das heißt, im Schnitt, wenn du es richtig machst, dann kann man sagen, dass so etwa 50% aller Bewertungen von deinem eigenen Survey kommt und die anderen 50% von allen anderen Plattformen. Das heißt, du bist faktisch ist das Hotel der größte Bewerter oder die größte Bewertungsplattform selber, wenn er es richtig macht. Und die Chance haben andere nicht, weil sie nicht eben alle Gäste physisch sehen.
Ja, absolut. Für die Zuschauer, die jetzt denken, Trust You, Bewertungen und so weiter, ja, Bewertungen verstehe ich alles, aber wie funktioniert genau Trust You? Ne, weil nicht jeder kennt euch vielleicht und vielleicht kannst du uns da alle noch mal kurz abholen. Wie funktioniert es? Wo kommen die Bewertungen her? Wie kommt ihr mit den Betrieben zusammen, mit den Hotels zusammen? Das wäre schön.
Ja, also relativ einfach. Also wenn du heute ein Hotel hast, und dann vielleicht bist du nicht nur ein Hotel, ein Einzelhotel, sondern auch noch im Verbund, in der Brand. Und dann vielleicht bist du nicht nur in der Brand, sondern die ist auch noch in verschiedenen Ländern. Also es gibt immer weitere Strukturen, von Einzel bis immer größer. Und was wir machen, ist für diese gesamte Brand oder für das Einzelhotel, ist alle Bewertungen, die jemals über dieses Hotel geschrieben worden sind, auf allen Plattformen, die relevant sind für dieses Hotel in dieser Lage. Also wenn du jetzt in Japan bist, hast du andere Plattformen, wie wenn du jetzt hier in Deutschland bist, sammeln wir zusammen. Also das heißt, da sammeln da nicht Leute händisch die zusammen, sondern sind sozusagen Crawler oder Schnittstellen, wie wir die Daten kriegen. Dann passiert alles Business Intelligence bei uns im Hintergrund. Das heißt, Algorithmen, die werten die aus, die sagen, was ist gut, was ist schlecht. Da kommt semantische Analyse auf die Texte drauf. Welche Kategorie fand der Gast gut? Dann wird das alles zusammengruppiert, sodass wir dann den Hotels eine Übersicht geben können, welcher Gast, welcher Typ von Gast hat wann welches Thema wie bewertet und wie aggregiert sich das nach oben, sodass wir am Ende des Tages zu so einem, du bist jetzt eine 8,45 und dann bist du eine 8,47 und dann wirst du irgendwann eine 8,5, um dir zu zeigen, wie entwickelst du dich über die Zeit. Und spannende Sachen sind eben, wenn du tiefer reingehst, auch zu verstehen, welche Themen haben eigentlich welchen Impact bei mir. Also ich gebe immer das Beispiel, wenn du in Paris ein Hotel bist und da kommt eine negative Bewertung und spricht über die kleinen Zimmer, also, dann hat es aber keinen Einfluss auf deren Gesamtnote am Ende. Wenn du aber reingehst und sagst, die Toilette war dreckig, zieht es den Score um, weiß nicht, 7, 8% Punkte nach unten. So, das heißt, wenn du immer dreckige Toiletten-Service-Probleme hast, dann kannst du sagen, wenn du das fixst, das Thema, dann wirst du um 8% Punkte nach oben steigen. So, und das machen wir, und dann ist eben das Survey-Thema noch eine weitere Quelle. Also in klassischer Weise ist es Post-Stay-Survey, also nach dem Aufenthalt einen Survey verschicken, wo immer noch so 20% bis 25% aller Gäste da, je nachdem, wie gut man das macht, eine Bewertung abgeben. Und das fließt eben mit zusammen in all diese Bewertungen von allen anderen Plattformen. So, dann gibt es noch mehrere Sachen, die wir da tun, aber so in a nutshell ist es so das, was wir machen mit dem Feedback-Modul.
Gibt es auch Ad-hoc-Bewertungen wirklich in den Hotels, wo du kurz einen QR-Code oder direkt nach Anreise sogar schon eine Mail bekommst, hey, bewerten Sie Ihren ersten Eindruck des Hauses oder ist es wirklich der Post-Stay, der
Darf ich
dann im
stören
Vordergrund
bin? Darf ich stören?
Ja.
Das habe ich gemacht. Das habe ich direkt im I31 gemacht. Die Gäste sind eingecheckt und haben sofort den ersten Eindruck hinterlassen und haben die dann gesagt, es fehlt was. Dann haben wir sofort angerufen und sagen, okay, wie können wir das korrigieren? Das hat super gut funktioniert. Einige Gäste fanden das sehr nervig. Ich weiß nicht, ihr macht das bestimmt auch. Ich habe da super Erfolg damit gehabt.
Ja, wir auch. Also wir machen das auch, wir bieten es auch an. Im Prinzip along the guest journey, wie man immer so schön sagt, ist alle Feedback-Punkte absammeln. Um zum Beispiel, wenn du so eine, wir nennen das Live-Survey, wenn du im Hotel bist, eben die schlechte Bewertung am Ende vorbeugst, indem du die Sachen, die im Moment schlecht sind, siehst, sofort fixst, um dann zu sehen, aha, hat er später vielleicht dann eine bessere gegeben, sodass du auch so ein Improvement siehst zwischen der Live-Survey und der Post-Day-Survey.
Ja, wird das gut angenommen, diese Live-Surveys?
Das wird von denen, die es verstehen, gut angenommen, aber es ist noch sicherlich ein ganz großer Teil der Hotels machen es noch nicht. Weil auch, muss man sagen, in dem Moment, wo man das macht, hat man natürlich auch eine andere Response-Time, die man da
Klar.
braucht. Ne? Also da ist dann oftmals scheitert es dann so, ah, ich weiß ja gar nicht, wer dann da antworten soll und das Problem fixen, weil ich habe keine Mitarbeiter. Ist natürlich ein bisschen kurz gesprungen, aber ist Realität, dass wenn wir zum Beispiel so ein Survey, so ein Live-Survey machen und es kommt in deine Inbox, ist es halt anders wie so ein Post-Day-Survey, wo du vielleicht mal einen Tag Zeit hast zu antworten. Und es nicht sofort innerhalb von einer Minute oder zwei antworten und das Problem fixen muss. Das musst du aber im Live-Server natürlich schon eher machen. Diese Response-Time ist wichtiger.
Absolut,
Wo geht
absolut.
denn der Trend hin, um da auch andere Themen anzusprechen, aber wo geht denn der Trend in Bewertungen hin? Bleibt das so? Gibt es Änderungen? Gibt es mehr Restriktionen? Weiß jetzt nicht, was es bei euch jetzt geben kann. Aber gibt es da wo geht der Trend hin?
Also ich glaube, einer der Trends ist sicherlich zum Thema mehr so dieses Live-Feedback abzufragen. Die Frage ist, wie man das macht. Fragt man sozusagen, schickt man dem eine E-Mail während des Aufenthalts und sagt, ja, wie ist es jetzt? Also klassisch wie das Post-Day. Oder verbindet man das zum Beispiel mit so einem Live-Chat, indem man sagt, du kannst hier jegliche Fragen stellen und wir versuchen über eine AI dir die Sachen zu antworten. Und während du das nutzt, frage ich dich auch mal, wie ist eigentlich dein Aufenthalt? Also sozusagen es in die Prozesse, die der Gast eigentlich will, eher einzubauen, statt was ich vom Gast will. Und das eben in andere Kanäle zu, also in andere Arten und andere Kanäle, also ob es jetzt ein WhatsApp-Kanal ist oder so ein Chat-Kanal oder so, dass ich eben da abfrage, wo der Gast ist und was der Gast gerade nutzen will. Mhm. Und der zweite Trend, man sieht ganz klar, dass je länger dieser Survey ist natürlich, umso weniger Conversion habe ich am Ende drauf. Es gibt aber immer noch trotzdem ganz viele Hotels, die haben ganz lang. Warum? Weil dann der Operations Manager sagt, aber ich muss unbedingt wissen, wie die Minibar bewertet wird, weil ohne die Minibar weiß ich ja nicht, ob ich jetzt die Minibar da so lange da lassen soll oder nicht. Und dann wird dann trotzdem die 30-Fragen-Survey rausgeschickt und man wundert sich, warum eben nur 10% antworten. Ja. Aber ich glaube, so eine hinsichtlich so einem smarten Survey, der weiß, wem er wann welche Frage stellen muss, auf welchem Kanal, da wird sich das hinentwickeln, das Thema. Ja.
Also ich hatte wo ist der Benchmark da, Ben? Anzahl der Fragen grob? Sind es 5 oder 10 Fragen? Oder?
Also das weiß ich, ist natürlich, eine Frage hat eine bessere Conversion als 5 und hat eine bessere 5 haben wir besser als 10. Ja. Also wenn ich nur frage, wie ist ein Aufenthalt, bewerte von 1 bis 5, dann habe ich die größte Conversion.
Ja.
Also so kann man das schon sagen, weil der Nutzer will natürlich jetzt nicht 25 Fragen ausfüllen. Ja. Wobei es interessanterweise so ist schon, dass man merkt, dass der Nutzer oder der Gast eher gewillt ist, was auszufüllen, wenn der Hotelier nett fragt. Ja. Also wenn ich nett frage auch, wie war denn hier Ihr Aufenthalt? Das wäre super, wenn Sie mir es mitteilen, damit wir unsere Servicequalität noch weiter verbessern können und so weiter. Mhm. Dann sind auch doch durchaus viele Gäste insgesamt gewillt, da Feedback zu geben. Mhm. Also es kommt auch auf die Frage ein bisschen drauf an, am Anfang, wie ich das eintüte.
Mhm. Also ich hatte 3 oder 5 Fragen, die wurden relativ gut, also viel beantwortet. Das lief auch ganz gut und ich glaube auch, das hat auch nichts mehr 3, 4, 5 Sterne Hotellerie zu tun, das kann heute jeder machen und ich glaube auch in 3 oder 4 Sterne, das kommt bei den Gästen ja auch gut an, sagen, wow, das ist ja ein super Service und so. Also es gibt ja Bewertungen bei den OTAs und auch bei anderen, ist es für euch die OTA-Bewertung in Anführungszeichen ein Konkurrent zu dem, was der Gast im Hotel direkt bewerten kann, oder ist es halt so da?
Das ist kein Konkurrenz. Ich würde sagen, es ist einfach eine weitere Quelle an Daten und je mehr Daten du hast, umso besser wird dein insgesamtes Bild. Mhm. Wir haben damals mal eine Auswertung gemacht, was ganz interessant war. Ich weiß nicht, ob das heute noch die gleiche Relevanz hat, aber ich schätze mal, du hast eine relativ hohe Fluktuation von Bewertungen, wenn du so eine Gesamtnote haben willst, bei den ersten 15. Also wenn du so einen Zeitraum anguckst, 15 Bewertungen, wenn du irgendwo ein Hotel siehst mit unter 15 Bewertungen, kannst du eigentlich nicht darauf gehen und darauf buchen, weil das zu sehr streut. Aber ab 15 flacht die Kurve ab und dann wird es immer, also in der Gesamtnote wird es immer weniger Fluktuation. Mhm. Und dann habe ich ja sozusagen am Anfang zwischen 6 und 9 schwanke ich und dann plötzlich komme ich auf eine 7, dann auf eine 7,2, dann auf eine 7,22, dann auf eine 7,221 und ich werde immer genauer sozusagen Wisdom of the Crowds, je mehr ich da habe. Ja. Deswegen ist es für uns, sehen wir das nicht als eine Downside, sondern es ist positiv, dass wir eigentlich so viel Daten von überall her kriegen können. Ja.
Das Thema Startup ist natürlich nicht nur jetzt interessant, grundsätzlich ist es interessant und du hast ja natürlich deine Erlebnisse und deine Erfahrungen gesammelt. Was war so das Highlight des Startup-Lebens damals, als ihr gegründet habt und was würdet ihr oder was würdest du anders machen, wenn du nochmal ein Startup gründen würdest?
Wie viel Zeit haben wir?
Wir nehmen uns jetzt die Zeit. Du kannst es aber in 60 Sekunden mal kurz erzählen.
Ja, also ich antworte vielleicht mal so. Wir haben damals gegründet und wir sind unserem ersten Business Angel gegangen, der uns damals finanziert hat, ich glaube mit 50.000 Euro oder so. Mhm. Der hat zu mir gesagt, der hat selbst ein Startup gehabt und so, und der hat zu mir gesagt, Ben, one day you think you're the king, enjoy it, it's not going to last very long. und das ist, beschreibt es eigentlich. Du denkst sozusagen, geil, wir sind die größten Macker hier, wir machen hier alle platt und wir werden Hunderte von Millionen alle verdienen. Und dann plötzlich Boom, der wichtigste
Realität.
Kunde hat gekündigt oder der große Wettbewerber hat oder der kommt eine Klage rein oder was auch
Ja.
immer. Und so geht das eigentlich ständig auf und ab und auf und ab. Und wenn ich aber zum Beispiel heute sehe, wo wir aus dieser Anfangszeit auch raus sind, also sozusagen andere Probleme heute haben, wie jetzt am Anfang. Aber ich habe so oft damals, ich nenne es immer die Wand gesehen. Also die Wand kam immer näher, das ist die Wand, wo sozusagen alles vorbei
Ja.
ist. Und da rettet dich auch keiner mehr. Und dann musst du irgendwas tun, um da, dass die Wand wieder weiter nach hinten geht. Und das heißt, wenn wir heute irgendwelche Probleme haben oder so, bin ich doch relativ gelassener, weil ich denke, ihr habt noch nicht die Wand gesehen, wie schnell die kommen kann. Also das ist noch in vergleichsweise ein relativ kleines Problem.
Also ich glaube, in Deutschland mal eine Bruchlandung zu machen, ist schlimmer, als wenn du es in Amerika oder woanders machst. In Amerika ist es gar, musst du eine Bruchlandung mal gemacht haben und nachher sagen, ich habe das auch mal erlebt und ich bin jetzt erfolgreich. Für mich, also ich habe in den letzten, also mit der Pandemie oder nach der Pandemie gesehen, dass Bewertungen von Gästen schlechter geworden sind.
Bei euch
Also
in Berlin, ne? Also jetzt nicht
bei
gleich
uns
auch
in
für
Berlin.
Hamburg
Also
sprechen,
das heißt nicht schlechter,
ne?
viel kritischer. Ich habe dann gedacht, okay, das hat nur was hier mit ein oder anderem Hotel zu tun. Und dann habe ich mal einige Hotels in Berlin gefragt und so, wie läuft es denn bei euch? Und da haben die mir zu 100% gesagt, ja, die Gäste sehen ein Produkt heutzutage viel kritischer. Ist auch so natürlich, dass gerade in Berlin sind die Zimmerraten gestiegen um 20 bis 25%, haben sich aber nicht dermaßen verändert oder verbessert. Aber generell haben die mir alle bestätigt, es ist kritischer geworden von den Bewertungen. Habt ihr sowas auch bei euch beobachten können oder ist das nur ein Berliner Phänomen, wie so alles Berliner Phänomen ist? Jo.
Ehrlich gesagt, ich weiß, ich kenne die Statistik nicht, bevor ich jetzt irgendwas da sage, was nicht stimmt. Aber eigentlich müsstest du, wenn du uns nutzen würdest, müsstest du eigentlich genau wissen, warum du schlechter bist. Also du müsstest eigentlich sehen, ist es jetzt deswegen, weil die sagen, Value for Money ist nicht mehr so gut wie vorher? Oder ist es, weil die sagen, der Service ist nicht mehr so gut, weil Mitarbeitermangel herrscht? Also du müsstest eigentlich im Drilldown relativ gut sehen können über die Zeit, welche Themen sich eigentlich wie verändert haben. Und dann, ja, und
Danach ist dir.
dann nachjustieren, ne?
Ja. Hey, welche Plattform hat denn aktuell die größte Relevanz? Weil es war ja mal TripAdvisor, war das Nonplusultra und für den einen oder anderen dann auch Holiday Check. Dann kamen natürlich einige dazu, natürlich auch Google mit seinen Bewertungen. Welche hat jetzt wirklich die größte Relevanz?
Also fürs einzelne Hotel hat der Trust Your Survey die größte Relevanz.
Was soll er sonst sagen?
Ne, statistisch gesehen valide. Etwa, wenn du es richtig machst, eben mit 50% aller Bewertungen kommen über deinen eigenen Kanal. Die zweitgrößte Relevanz hat Booking. Und die drittgrößte Relevanz hat Google. So,
Ja, Google.
das ist eigentlich die Reihenfolge. Also Trust You, Booking, Google.
Ja.
Es
Weil das
gibt.
Volumen auch einfach am höchsten ist und ich denke auch mal einfach die Besucherzahlen auf diesen Seiten auch das höchste ist.
Genau.
Es gibt eine Möglichkeit, also es gibt so Software, die sagen, okay, Gast, wenn du mich bewerten möchtest, eine gute Bewertung kannst du weitergeben an TripAdvisor, Holiday Check, was auch immer. Und schlechte Bewertungen, schick uns mal eine Mail und wir beantworten das persönlich. Wie findest du so eine Gangart?
Ja, ich glaube, man schießt sich zweimal ins Knie. Einmal, weil man das ist natürlich illegal, das verstößt gegen alle Richtlinien auch von den Plattformen. Und das zweite Mal ist, sagen wir mal, du kommst da durch und hast du so einen Bewertungsboost am Anfang, weil du eben plötzlich nur noch die Guten reinlässt. Was passiert ist, die Gäste buchen ja eben nach Value und Value ist Quality geteilt durch Price. Und wenn dann. Und dann denkst du sozusagen, deine Quality ist ja super für einen Mega-Value und kommst dahin und du hast eine sehr schlechte Erfahrung. Und was normalerweise dann passiert ist, dass du viel mehr schlechte Bewertungen danach kriegst, Und die dann eben dich nach unten richtig drücken, weil die Erwartungshaltung halt eine ganz andere ist. Also insofern, aus den zwei Gründen würde ich sagen, keine gute Idee.
Ja. Das Thema Nachhaltigkeit, ne, ist nicht nur in aller Munde. Wir sind alle da sehr, sehr mit beschäftigt. Könnt ihr in den ganzen Surveys, die ihr auswertet, das auch bei den Gästen, bei den Besuchern, auch sehen?
Weiß ich nicht, kommt auch ein bisschen darauf an, was für eine Frage du stellst, ne? Also wenn du die Frage stellst ganz konkret, dann kriegst du auch eben eine konkrete Antwort. Ob das jetzt sozusagen im Freitext vorkommt, wir haben das mal versucht. Ich weiß sozusagen, es gibt ja auch diese Anstrengung, dass man sagt, ich kann nicht so ein Nachhaltigkeitsbadge eigentlich auf meine Seite auch packen. Und wie kriege ich denn eigentlich so im Prinzip wie so ein Badge of Honor? Ich bin ganz nachhaltig und meine Gäste sagen das. Aber ich weiß, dass wir, als wir uns die Daten angeguckt haben, doch zu wenig wirklich da rausgekommen ist. Also es ist doch zu wenig gesagt worden, sodass es irgendeine statistische Relevanz hat, dass wir so in der Masse sowas generieren konnten. Also nicht, dass ich jetzt wüsste, dass das wirklich ein Riesenthema in den Bewertungen ist.
Jetzt ist es ja so, irgendwann hast du keinen Bock mehr gehabt. Und dann hast du gesagt,
Wie
okay.
deine Kamera, Seth, by the way. Sehe ich nur das oder ist es
Nee,
gerade.
da hat so Streifen, aber ja.
Ich mache mal
Keine
ganz kurz.
Ahnung.
Okay, ich stelle eine Frage, ich mache deine Kamera ganz kurz aus und wieder an. Irgendwas hast du keinen Bock mehr gehabt und hast die Firma verkauft oder anteilig verkauft. Was ist da passiert? Also passiert ja nicht im Negativen, aber. Und ich mache jetzt mal ganz kurz die Kamera aus und wieder an.
Okay, also ich würde sagen, lag nicht daran, dass ich keinen Bock mehr hatte. Wir haben 2000, als wir 2008 gegründet haben und haben wir 2008 auch in der Finanzkrise, kurz vor der Finanzkrise, auch klassisches Venture Capital Funding gekriegt, also Risikokapital. Das heißt, wir sind gefundet gewesen von Risikokapitalgebern, auch über die Zeit mehr. Und ganz klassisch, wenn du in dieses Risikokapital Spiel mitspielen willst, dann heißt es, irgendwann musst du auch diesen Shareholdern wieder ein sogenanntes Liquidity-Event geben. Das heißt, sie wollen eigentlich ihre Shares auch vergolden irgendwann. Und das heißt, und solche Fonds haben bestimmte Laufzeiten und das sind normalerweise so eben 5 bis max 10 Jahre so. Und deswegen haben wir 2017 gesagt, okay, wir müssen so eigentlich irgendwann mal unseren Shareholdern so ein Liquiditätsevent geben. Und deswegen haben wir die Firma verkauft. Ich bin aber ja immer dabei geblieben. Also 2007 haben wir es verkauft an Recruit Holdings. Und die Idee eigentlich von mir, mit einem größeren Partner, der auch finanzkräftig ist, zu machen, weil wir null Synergien hatten aus Produktsicht, war eigentlich, dass ich eigentlich so eine Holding bauen wollte mit Trust You als Anfangspunkt, also eine Holding im B2B-Bereich, Hospitality Tech, wie Booking.com das im B2C gemacht hat. Also als Beispiel Booking Holdings, unter der Booking Holdings Brand sind ja so Best of Breed Brands wie Booking.com, Kayak, Rental Cars, OpenTable und so weiter, die alle eigenständig laufen, aber auch untereinander vernetzt sind und Business machen. Und ich sehe in unserer Branche eigentlich da einen riesen Bedarf, auch sowas zu tun, weil im Moment haben wir eigentlich nur zwei Arten von Spielern in unserer Branche, in der Hospitality Technology Branche. Entweder das sind die Spieler, die sagen, ich mache alles selber, also die gesamte Hospitality Tech, das kann ich alles machen, ich bin der Beste in allem. Das ist eins. Und der andere ist, sind so die spezialisierten Spieler, die sagen, der eine ist der beste Feedback-Spieler, der andere ist der beste Check-in-Spieler, der dritte ist der beste Upsell-Spieler, der vierte ist der CRM-Spieler und so weiter und so weiter. Und es gibt aber nicht diesen Zwischending, wo wir sagen, wir haben Best of Breed Brands, aber das Versprechen zu unseren Gästen oder zu unseren Kunden, also diesen Hotels, ist, ihr könnt jeden einzeln nehmen, aber ihr könnt auch wenn ihr mehrere nehmt, sind die automatisch integriert und verbunden. Und dieser Integration Pain, den ihr immer fühlt, der ist weg. Und das ist eigentlich, was ich bauen wollte. Und dann hat Recruit halt in der Pandemie die Strategie geändert und haben in der Pandemie gesagt, wir wollen nicht mehr Hospitality Technology machen generell, sondern wir wollen eigentlich HR Tech eher uns fokussieren. Und dann haben wir gesagt, habe ich gesagt mit einem Teil des Managements und mit neuen Investoren, okay, dann kaufen wir das zurück um diese Vision da weiter fortzuführen, und da sind wir gerade dabei.
Ja, sehr gut, sehr gut. Also da kommen weitere Unternehmen dazu, zur, ich sag mal, Trust You Holding, wenn sie so heißen wird.
Genau, also die Holding-Name spielt keine Rolle, aber es kommen
Genau.
weitere Unternehmen dazu. Wir haben das erste Unternehmen auch schon gekauft, das ist die Fans. Weitere Folgen, weil ich glaube, da gibt es einen Riesenbedarf, nicht nur eben aus der Hotelsicht, sondern aber auch aus der Tech-Sicht, weil alle kleinen Spieler, die sozusagen für sich alleine da rumwurschteln, macht es viel mehr Sinn, auch unter einer Holding zu gehen, aus vielerlei Gesichtspunkten, aber trotzdem eigenständig zu sein.
Ja,
So.
Synergien schaffen sowohl unternehmenstechnisch als auch technologisch, denke ich.
Genau, aber halt eben nicht integrieren. Also das ist ein Unterschied, ne? Also nicht integrieren, sondern können auch mit Wettbewerbern
Arbeiten,
zusammenarbeiten, so wie
genau.
ein Kajak ja auch ein Expedia auf der Seite hat und ein Booking.com. So können die auch mit Wettbewerbern. Jeder hat sein eigenes Ding, aber wir sind da untereinander verbunden und macht untereinander auch Sinn. Also so in die Richtung wollen wir uns eigentlich entwickeln aus der Holding-Sicht.
Und was ist jetzt, also ich bin jetzt tut mir leid wegen der technischen Störung, aber was ist jetzt aber deine, also du hast Fans, auch eine coole Idee, können wir auch ganz kurz darüber sprechen. Dann hast du aber noch andere Ideen, was du so eventuell noch, wohin du deine ganze Gruppe hinbringen möchtest. Wie sieht es da aus?
Ja, also grundsätzlich sind wir, also aus der Holding-Gesichtspunkt sind wir relativ opportunistisch. Also ist eigentlich faktisch fast egal, was für ein Thema man bearbeitet, solange es Technologie ist und solange man ein Team hat, was eigenständig gut darauf arbeiten kann. Und dieses Produkt und dieses Team muss das Potenzial haben, immer unter den Top 1, 2 Best-of-Breed-Technologien zu sein in diesem. So. Aber ansonsten, was es ist, ist eigentlich gar nicht mal so wichtig. Aus der Trust-You-Sicht sind wir natürlich auch weiter dran, Innovationen zu machen. Also ich habe ja sozusagen den Holding-Hut auf und dann den Trust-You-Hut auf. Und aus der Trust-You, was wir gut können eigentlich, ist große Datenmengen bearbeiten. Also große Datenmengen aggregieren und bearbeiten. Also so Millionen von Datenpunkten jeden Tag, und dann hast du daraus Hunderte von Millionen. Also stell dir mal vor, so ein Review hat dann 10 Einzeldatenpunkte wieder und das alles wieder gebenchmark aggregiert, da hast du richtig was zu tun. Also richtig große Server, die richtig die ganze Zeit schrubben, um da richtige Daten rauszugeben am Ende. Und das können wir ganz gut, und wir gucken uns gerade an, mit unserem Thema machen wir ja vielleicht 5% der Gästedaten. So,
Ja,
aber
okay.
95% aller anderen Gästedaten, wie viel Umsatz haben die eigentlich gemacht? Wie oft waren die da? In welchem Hotel haben die übernachtet? Was machen die eigentlich auf der Webseite? Was ist deren Loyalty-Status? Alles, was du an anderen Gästedaten noch hast, da glaube ich, gibt es im Moment noch einen Bedarf, all das gut zusammenzuführen, eine gute Business Intelligence drauf zu machen und dann wieder zu sagen: Ah, jetzt verstehe ich meine Daten. Ist ja nicht so, dass wir reden ganz oft, wir brauchen mehr Gästedaten. Nee, eigentlich haben wir genug Gästedaten. Wir müssen aber intelligenter die Gästedaten haben. Und dann, wenn ich die mal verstanden habe, dann kann ich auch am Ende das wieder im Marketing einsetzen und sagen: Na, diese Audience hier, die ich jetzt gut verstehe, die über 1.000 € Umsatz gemacht hat in den letzten 6 Monaten in an meinen Hotels, aber einen Trust-Score von 7 von 10 oder weniger nur gegeben hat, die will ich jetzt speziell vermarkten. Und dann kann ich die in ein Marketing-Tool schieben. Also so in diese Richtung entwickeln wir gerade Produkte und Technologien.
Aber hört sich spannend an. Also ihr stellt euch sehr breit auf jetzt. Nicht nur Bewertungen, dann Fans und dann was anderes. Also ihr habt so drei, vier, also geplante drei, vier Standbeine, dann sagen, okay, und jedes ist für sich individuell oder seid ihr quasi Fans verkauft auch Trust You, Trust You verkauft auch Fans?
Jeder ist für sich individuell, also jeder hat individuelle Pläne und Innovationen, also die sie selbst machen. Und aber zum Beispiel klar, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen, es macht total Sinn, die Gästedaten, die ich halt heute irgendwie habe, da ist nur heute, weiß nicht, 10% GDPR-compliant, die ich überhaupt anschreiben kann. So, jetzt will ich aber, wie komme ich denn auf 100%? So, ist jetzt, so, und jetzt macht zum Beispiel jetzt sagen wir, ah, Fans ist da so ein Booster, weil mit Loyalty kann ich jetzt schaffen, dass wenn ich die alle in mein Loyalty reinbringe, habe ich plötzlich 100% meiner Gäste sind theoretisch alle in Loyalty, also habe ich auch 100% der Gäste, die ich anschreiben kann. Also macht es Sinn aus der Sichtung, aber auch für Fans allgemein. Also es ist eher so ein Cross-Selling als ein wirklichen, ich verkaufe
Integrieren.
die jetzt, aber ich verkaufe es nur was wirklich sinnhaft ist, wenn es in dem Moment, ein Fans ist es gut, ansonsten kann es auch jemand anders sein. Also es muss gar nicht aus der Gruppe immer nur sein.
Hört sich spannend an.
Könntest du dir vorstellen, dass sich je nach dem Webseitenverhalten eurer Gäste, wo ihr die Daten auch sammeln könnt, dass die Webseiten sich bei wiederkehrendem Besuch verändern, sodass wirklich die Teile der Webseite, die diese Person wichtig findet, dass die Webseite sich darauf nur noch fokussiert?
Ja, also so, es passiert ja, das gibt es ja theoretisch auch schon heute, so Technologie. Ich glaube, ja, das ist aber so ein klassisches Beispiel, wo wir die Hausaufgaben noch gar nicht gemacht haben, um erstmal so die Standard-Conversion zu heben, wenn da einer mal sich auf meine Website verirrt, was mache ich dann? Mache ich einen guten Job mit der Website, mit der Internet-Booking-Engine? Wie führe ich den danach durch? Habe ich zum Beispiel so Raten, die für nur Login-Member sind? Da muss ich aber vorher einen Account generieren. Das Beispiel so das Klassische, oder schaffe ich es eigentlich, die da reinzukriegen, ohne so eine Hürde zu schaffen? Und ich glaube, wenn wir die Hausaufgaben erstmal gemacht haben, dann kommen wir auf die letzte Optimierung zu sprechen. So, das wäre mein Ansatz immer.
Ja,
Okay.
verstehe. Ja.
Eine Frage, bevor wir unsere Standardfrage stellen, die darf dann auch mal Alex machen, wenn man da auch was zu tun hat. Wie wichtig ist eine aktuelle und moderne Webseite? Wir reden jetzt über Hotellerie, andere Branchen haben auch, aber wie wichtig ist wirklich eine aktuelle Webseite und wie oft ist es nötig, diese zu nicht nur zu aktualisieren, sondern wirklich auf dem Stand zu halten, dass die modern ist? Also ich weiß, im E31 haben wir alle 2 Jahre die Webseite neu gemacht. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dabei hatten wir eine Conversion Rate auf der Webseite, die war einfach enorm hoch, die glaubt uns keiner. Wir haben ja dort 70% Direktgeschäft gemacht, nicht 70% Conversion über die IBI, aber generell, es kam sehr viel rein. Also unser OTA-Anteil war eben dann nur ein Drittel. Und wie wichtig ist so eine Webseite, die aktuell und modern ist?
Ich glaube, du hast ja die eigene Frage selbst beantwortet gerade.
Bin ich gut heute.
Das war auch sein Ziel, ne? Er redet schon mal und redet, redet, redet und
Ja,
will
du
sich einfach
kennst mich
nur
ja schon,
bestätigen.
Alex. Du redest weniger, aber das ist so
Ich
schön, weil
wähle meine Worte.
wir brauchen bald keine Gäste mehr, weil wir die Fragen direkt beantworten. Ja, aber
Ja, aber
ist
das
es
ist ja
wirklich so
so.
einfach gesagt? Also Spaß beiseite jetzt.
Ja, ich meine, scheinbar ja. Ich meine, ihr wisst ja besser als ich. Ja. Ich kenne ja sozusagen die Conversion jetzt nicht von den Hotel-Webseiten so wie ihr. Aber wenn ihr untereinander sprecht, was ihr auch tut, dann tauscht ihr ja sicher so Sachen auch aus. Und dann, wenn du als Case Study sagst, guck mal, wir haben alle 2 Jahre es geändert, dafür ist unsere Conversion auf 70% hoch. Und die andere sagt, ich habe noch 6 Jahre die alte, bei mir ist es bei 20%, dann ist es relativ offensichtlich. Ich glaube, wichtig ist halt, was ich manchmal sehe, ist, dass in der Hotellerie versucht wird, ganz auch oftmals noch alles selbst zu machen. Also ich gehe dann zu einer Agentur, dann macht das so eine Webseite, dann mache ich so einen Frankenstein mir zusammen, statt so eben Best-of-Breed-Technologie mir einzukaufen, die das halt macht und die halt auch immer, hoffentlich immer geupdatet wird und ich immer in jedem Update immer mit dabei bin, statt halt alle 2 Jahre es neu zu machen. So, also Software as a Service als Stichwort, das ist ja das, was wir auch machen, dass man eben keine Updates fahren muss, sondern halt automatisch die Updates halt kriegt. Wenn ich die IBE verbessere, sollte sozusagen automatisch in der IBE morgen eine bessere Conversion sein, ohne dass ich irgendwas angefasst habe als Hotel.
Ja, ihr macht auch Webseiten oder wer ist der Best of Breed bei den Hotel-Webseiten?
Weiß ich gar nicht, wir machen sie nicht. Wir sagen zum Beispiel nur, dass in dem Thema Bewertungen auf der Webseite zu finden sein sollten, weil wenn sie nicht auf der Webseite zu finden sind, dann geht der Kunde irgendwo anders hin und sucht sie, weil er sie immer finden will. Das heißt, die Transparenz auf der Webseite sollte man herstellen mit Bewertung auch, das ist ja unser Steckenpferd. Und dann haben wir eben so ein paar smarte Sachen wie eben Loyalty, Payment und sowas natürlich in der Webseite auch was zu suchen hat, aber jetzt selbst die Webseite und selbst die IBE, die machen wir nicht.
Ich glaube, zu dem anderen Punkt, Ich glaube, dass viele in der Hotellerie zu kompliziert denken, zu ängstlich denken und nicht mutig sind, um auch mal Sachen zu machen. Also jetzt Alex, weiß ich, dass er das macht, und ist auch, also ist nicht ironisch gemeint, ist wirklich ernst gemeint. Oder so, was wir damals im anderen Hotel gemacht haben. Wir waren, haben es einfach gemacht, wir waren mutig, wir haben auch Webseiten geändert, wir haben neue Sachen gemacht. Oft ist es die Angst, etwas zu machen und dann, oh, es ist kompliziert und ja, das dürfen wir so nicht machen. Einfach mal machen und gucken, was es bringt, weil am Schluss bringt es Geschäft und der, manche laufen wirklich so um.
Ja, ne, es ist aus der Komfortzone auch mal rauszukommen.
Ja,
Ne? Wir
genau,
machen
genau.
den Spruch, den wir alle nicht mehr hören können, das machen wir schon immer so.
Ja, aber auch zu sagen, warum wechseln wir nicht mal einen Anbieter? Ja, der Vertrag ist gerade ausgelaufen. Ja, aber hätte sie ja vorher mal drauf kommen, gucken, dass wir von einem Anbieter A zum B gehen, um vielleicht besser zu
Absolut.
werden. Oder was super bequem ist in Deutschland, wir nehmen uns einen Metro-Anbieter, der alles drin hat.
Ja.
Und dann sagen, wo ich immer sage, ja, aber das ist so, wie du gehst zur Metro wirklich, du kriegst gute Sachen, aber wenn du einen guten Käse haben willst, gehst doch zum Käseladen. Oder wenn du einen guten Wein haben möchtest, gehst du zum Weinladen. Und dann gehst du nicht unbedingt zum Metro oder Carrefour oder Edeka. Und das ist genau das, was du meinst, Alex. Diese Komfortzone, die wollen wir unbedingt nicht verlassen. Ben, welche Frage hast du an uns? Hoffentlich keine, aber du darfst.
Ich wusste gar nicht, dass ich Fragen stellen darf.
Eine darfst
Ich
du.
hab keine vorbereitet.
Das wissen wir nicht. Vielleicht ist ja eine entstanden.
Ich habe vielleicht keine Frage, aber was ich immer, also was ich spannend finde, ist diese Diskussion in der Hotellerie zwischen, ich nenne das, glaube ich, High-Tech, High-Touch, so als Keyword. Und ich denke mir immer so, als Strategie finde ich das ja super spannend, aber oftmals denken, glaube ich, die Hotels, und ich frage, ob das stimmt oder nicht, dass sich das sozusagen ausschließt. Also entweder ich habe High-Tech oder ich bin High-Touch. Und das verstehe ich nicht,
Nee.
warum nicht sagen, ich muss immer High-Tech sein und dann habe ich den Touch-Level, je nachdem, wie ich ihn bespielen will und kann. Aber der High-Tech-Level ist sozusagen immer da, der muss da sein, und das schließt sich nicht aus. Also da denke ich manchmal so, da weiß ich nicht genau, wie die Diskussionen da laufen. Das würde mich interessieren.
Ja, Hightech bedeutet bei vielen, glaube ich, das Resultat von Hightech ist hier und da sehr kompliziert. Ich brauche ein PhD, um das Hotelzimmer zu bedienen. Ne, da haben es einfach ein paar übertrieben, über eine Fernbedienung das ganze Zimmer bedienen zu können. Ne, das ist bei vielen, glaube ich, Hightech dann, aber es sind manchmal wirklich die Technologien zu nutzen, wodurch die Convenience für die Gäste und für die Mitarbeiter einfach erhöht wird. Und das muss gar nicht kompliziert sein. Das können ja einfache Sachen sein, aber die aktuelle Technologie einzusetzen, und das kann in Kombination mit High Touch sein. Das kann man, denke ich, sehr, sehr gut kombinieren. Hauptsache, wir überfordern die Gäste nicht, wir holen sie ab und nehmen sie mit. Aber wir müssen immer unsere Gäste im Blick haben, müssen unsere Mitarbeiter im Blick haben. Nur Hightech oder nur High Touch geht auch nicht. Und ich denke, das sollte wirklich Hand in Hand gehen und immer wieder uns selber auch hinterfragen: Hey, was können wir noch besser machen? Was können wir doch vielleicht durch Tech ersetzen, sodass wir noch mehr Zeit für High Touch haben? Ne, und einfach unsere Prozesse streamline durch Tech vielleicht, sodass wir wirklich die Zeit für den Gast haben.
Ich glaube, es muss zum Unternehmen passen. Das Hightech muss zum Unternehmen passen, muss auch zu den Mitarbeitern passen. Und du kannst, es hat erstmal was mit dem Mitarbeiter zu tun. Da solltest du nicht zu sehr überfordern, aber trotzdem schon fordern. Und diesen Spagat, der geht, zu machen. Was die Mitarbeiter oder Mitarbeitende nicht mögen, ist Stillstand. Also das heißt, dass andere machen es besser und warum funktioniert es bei uns nicht? Und weil bei den anderen ist es vielleicht cooler. Also du kannst bei dem einen vielleicht viel Alkohol trinken, aber bist digital eine Niete. Und bei den anderen bist du genau umgekehrt. Ich glaube, der Zwischenpunkt hinzubringen, zu sagen, du bist digital, du bist aber auch noch persönlich mit den Mitarbeitern und mit den Gästen. Und ich glaube, das ist so dieses, sollte es für sich rausfinden. Es ist nicht einfach, aber es ist durchaus machbar, relativ schnell zu finden. Wo möchtest du hin? Und das ist, glaube ich, sehr es challenged, aber ich finde es, das ist machbar und das macht auch nachher richtig Spaß für beide Seiten, fürs Unternehmen, für die Mitarbeiter auf der einen Seite und für die Gäste zu sagen, ey, das ist cool, ich habe, das ist wirklich eine schöne Herausforderung für beide Seiten.
Ja, ich denke. Ja, nee, Ben,
Ja, ich
gerne.
wollte sagen, es ist interessant, dass du sagst, das ist abhängig vom Hotel und dem Mitarbeiter im Hotel. Ich hätte jetzt gesagt, das ist nicht abhängig vom Mitarbeiter im Hotel, sondern das, was die Gäste wollen. Sondern unabhängig, was der
Absolut.
Mitarbeiter will, sondern
Ist
erstmal,
auch. Aber
was will
ja.
der Gast?
Aber man muss die Implementierung immer im Hinterkopf haben. Zum Beispiel ganz aktuelles Thema bei mir. Von 14 bis 15 Uhr heute hatte ich Mitarbeiterversammlung. Und 90 meiner 125 Mitarbeiter waren da, die saßen in unserem Saal und wir haben das
Wow.
Thema Nachhaltigkeit besprochen. Wir hatten auch einen Mitarbeiter von GreenSign, der war zugeschaltet. Und wir haben das Thema mit allen besprochen, sodass alle auf dem gleichen oder ganz ähnlichen Level sind, sodass auch wirklich zusammen erfolgreich das Thema Nachhaltigkeit umsetzen können, weil es von oben runter irgendwie runterzudrücken, das dauert dann noch viel, viel länger. Und wenn wir alle Mitarbeiter abholen und ein gewisses Verständnis übermitteln, natürlich hat man immer Erfahrung oder Sprachbarrieren, die vielleicht dann doch dabei sind, aber wirklich alle ja, unseren Weg, unsere Vision mitzuteilen, was haben wir bisher schon gemacht, und dann auch zu sagen, hey, wir sind erst auf dem Weg. Wir sind noch lange nicht am Ziel, also am Ziel werden wir nie sein, aber das ist ein steter Prozess. Aber die Mitarbeiter alle abholen und da ist es halt wichtig, auch mit der Technologie, die Mitarbeiter, ja, ich sage mal, beim Mitarbeiter, der vielleicht das wenigste Verständnis hat für die Situation, für die Technologie, die auch abzuholen, es runterzubrechen, sodass wirklich alle es adaptieren, alle verstehen und es dann auch vielleicht erklären können, wenn es zu erklären ist.
Gerade im Thema Nachhaltigkeit musst du, ist es nicht soll, sondern musst du alle mitnehmen. Du musst,
Absolut.
ist da auch zu Verständnis. Wir machen es auch gerade. Wir machen das mit einer super Agentur und machen Green Key und es ist einfach super. Du lernst viel. Also unser Audit, was wir am Anfang haben in kleiner Gruppe, dann größere Gruppe. Was ist das überhaupt? Und dann das Konzept zu schreiben, ein Vorwort zu machen. Das ist wirklich super spannend. Du nimmst die Mitarbeiter mit, die dann das dann auch an die Kunden, gerade im Corporate-Bereich, ist es super spannend. Der Einzelkunde habe ich noch nicht richtig bemerkt, der das richtig fordert, aber die Corporates fordern das richtig. Und das ist, glaube ich, ein Riesenschritt. Das hat jetzt mit Digitalisierung weniger zu tun, aber es hat schon
Ja, mit Entwicklung und
mit der
vielleicht
Entwicklung,
gibt's
du nimmst alle in Boot mit rein, ins Boot rein und das ist super.
und Technologie kann uns hier in der Hinsicht mit zum Thema Nachhaltigkeit auch unterstützen. Ne? Ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber wir sollen
Ja,
die
klar,
zwei
aber
auch
es ist nichts
nicht
Neues, dass du
ausschließen.
kein Beispiel hast, aber ist alles gut. Das ist wunderbar. Sag mal, Ben, wir gehen so langsam, ich gucke mal auf die Uhr, wir haben schon 54 Minuten. Wofür bist du denn dankbar?
Wofür bin ich dankbar? Meine Oma ist 102,
Mega.
und die sagt immer, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Ja, ich bin dankbar, dass ich und meine Familie und Freunde gesund sind. Das ist so. Und dass es uns gut geht, dass wir nicht wie andere irgendwie Angst haben müssen. Und in den Zeiten, da bin ich durchaus dankbar für.
Großartig. Und wir sind dankbar heute, dass du bei uns mit in der Sendung warst, Folge 109. Und für unsere Zuschauer oder Zuhörer, ja, teilt es gerne in euren Netzwerken, ob es LinkedIn, ob es Twitch ist, ob es Facebook, wo auch immer. Teilt es sehr, sehr gerne. Kommentiert auch gerne hier direkt unter den Stream. Gerne auch die Daumen hoch, sodass noch mehr Leute ja, auch reinschauen und reinhören. Und innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden natürlich auch als Podcast für die Ohren. Ganz, ganz lieben Danke, lieber Ben. Wir müssen uns bald mal hier besuchen, weil wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Danke für deine Zeit.
Vielen
Ja.
Dank. Vielen
Ben,
Dank.
super. Also wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Mal, haben wir uns getroffen. Immer wieder super Gespräche, muss ich sagen. Macht auch Spaß. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht können wir uns doch mal bei Alex im Restaurant treffen. Sagen wir immer wieder, aber machen es nicht. Aber finde es wirklich statt.
Klingt
Danke
nach einem
für deine
guten Plan.
Zeit.
Du musst einfach mal tun, Seth.
Ja, ich bin gerade mehr in Leipzig als in Hamburg. Aber wir sehen uns bestimmt beim Up Next in München, Alex. Ne?
Yes,
Wenn ich
das
das
tun wir, auf jeden Fall.
Also, dann tun wir nochmal einen Gefallen für die Branche. Genau. Es ist am der Up Next findet ja in
21. und 22.
genau
in München, Up
in
Next, zusammen mit der
zu Ende
IHA.
reden. Das hätte ich auch sagen
Ja, du
können, aber
musstest zu
du bist
lange
ja immer noch
nachdenken.
einplappern.
Du musstest
Also,
zu lange nachdenken. Also, Up
bin ich
Next
auch da.
vom Elevator.
Du bist
Komm.
auch da. Mega.
Sehr gut.
Also, 21. 22. in München. Alex
Genau.
ist da, Ben ist da und noch viele andere hunderte von Kolleginnen und Kollegen sind da. Und da machen wir ein bisschen Werbung dafür. Und danach im September ist der HSMA Day in Frankfurt. Da mache ich auch nochmal
Genau,
Werbung.
in Scandic. Genau, ich habe schon gebucht, ich bin auch dabei.
Und Ben sollte dann auch dabei sein. Und wir wünschen euch auch noch einen schönen Tag. Danke dir, Ben. Danke, Alex. War super.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Danke. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.
Ciao.